Neue Techniken, mehr Automatisierung, stärkere Vernetzung. Die Digitalisierung verändert die Berufswelt immer rasanter. Großunternehmen haben bereits die Industrie 4.0 eingeläutet, wie es so schön heißt. Aber auch kleinere und mittelständische Unternehmen können auf IT-Technik nicht mehr verzichten. Das alles hat natürlich auch Konsequenzen für die berufliche Ausbildung, die duale Ausbildung. Der Kfz-Mechaniker, das ist, glaube ich, das bekannteste Beispiel, der ist schon längst zum halben IT-Spezialisten umgeschult worden. Er nennt sich Mechatroniker. Aber auch der Tischler-Azubi muss lernen, wie er CNC-Fräsen und 3D-Drucker bedient. Aber können die Unternehmen und vor allem auch die Berufsschulen die neuen digitalen Kompetenzen überhaupt angemessen vermitteln? Darüber möchte ich heute mit meinen Gästen hier auf der Didakta diskutieren. Mit Christoph Krause, Leiter des Kompetenzzentrums für Gestaltung und Kommunikation an der Handwerkskammer in Koblenz. Herzlich willkommen. Mit Stefan Dietl, Ausbildungsleiter des Automatisierungskonzerns Festo, und mit Sebastian Becher, er ist Co-Chef der Tischlerei Becher-Bergmann in Köln. Hallo zusammen. Herr Becher, Sie haben mir im Vorgespräch erzählt, im Grunde macht der Tischler das, was Meister Eder gemacht hat, nur ein bisschen mehr. Was ist das bisschen mehr heute?
Der Tischlerberuf hat sich dahingehend verändert, dass eigentlich die Tischler nach wie vor das machen, was sie früher gemacht haben. Nur sie benötigen zusätzlich neue Maschinen. Das heißt, dieses Meister-Eder-Beispiel ist vollkommen richtig. Der Meister-Eder steht da im Vordergrund an seiner Werkbank. Er braucht immer noch ab und zu mal einen Hobel. Er braucht eine Säge. Er muss wissen, wie er ein Fenster montiert. Gleichzeitig benötigt er aber in der Fertigung computergesteuerte Maschinen, mit denen er wirtschaftlich fertigen kann, mit denen er vielleicht auch Sachen machen kann, die er vorher nicht machen konnte. Dazu gehören CNC-Fräsen, wie Sie sagten, 3D-Drucker, Laserschneidemaschinen, aber auch Computer mit besonderer CAD-Software zum Zeichnen oder Programmen, um diese Maschinen zu programmieren.
Was bedeutet das für den Azubi, für die Lehre, für die Ausbildung?
Also ein Azubi bei den Tischlern ist die Ausbildung eines Azubis auf 3 Jahre begrenzt. Je nachdem kann diese sogar noch verkürzt werden. Das heißt einfach nur, dass es unheimlich schwer ist, dem Azubi alles beizubringen. Das heißt, die 3 Jahre reichen nicht mehr aus, um den Ausbildungsrahmenplan auf der einen Seite zu lehren und aber den Azubi auch fit für den Markt zu machen. Das heißt, dass der nach der Ausbildung ein Geselle ist, wo sich der Markt drum kloppt, sage ich jetzt mal. Also der benötigt neben diesen ganz normalen Kompetenzen, die ihm beigebracht werden müssen, muss er auch wissen, wie kann ich mit einem Computer zeichnen, wie kann ich an den computergesteuerten Maschinen arbeiten.
Das heißt, er ist eigentlich auch ein technischer Zeichner jetzt mit geworden, der Azubi,
oder sollte es können? Er ist nicht nur ein technischer Zeichner geworden, das Entwerfen ist viel stärker in den Bereich des Tischlers gefallen, 3D-Modelle generieren, Renderings machen, das gehört alles mittlerweile in den Berufszweig des Tischlers. Da wird zum Teil der Innenarchitekt komplett übersprungen.
Stefan Dietl, Sie arbeiten in einem internationalen Konzern für Automatisierung. Automatisierung, da stelle ich mir vor, dass der Azubi bei Ihnen am Ende ein IT-Spezialist ist.
In vielen Bereichen sicherlich ja, aber es gilt wie beim Bäckerhandwerk auch. Ein Mechaniker muss immer noch die Grundlagen beherrschen. Die Spagat wird immer größer, die wir zu erfüllen haben. Auf der einen Seite, Grundlagen müssen da sein und neue Kompetenzen werden erforderlich. Bei Ihnen ist es in der Bäckerei eben die
Tischlerei.
Computergestützte Konstruktion von Mobiliar. Und bei uns ist es eben dann ein digitalisierter Ablauf, Instandhaltungsplan von einer Maschine beispielsweise. Ja? Oder Layoutplanung in einer Werkstatt. Ja? Wenn neue Maschinen dazukommen sollen, neue Produktionslinien sollen dazukommen, dann braucht man eben einen 3D-Raumscanner, der zu bedienen gilt. Und anhand dessen können dann virtuelle Realitäten erstellt werden. Und dann kann schön simuliert werden, wo hat es noch Platz für eine Maschine oder eine zusätzliche Produktionslinie eben.
Wir haben ja gerade gehört, beim Herrn Becher, die Kompetenzen, die notwendig sind, haben sich massiv erhöht. Da fallen möglicherweise 3 Berufsfelder jetzt in ein Berufsfeld. Wie ist das bei Ihren Azubis? Sind da auch so viele neue Kompetenzen dazugekommen in den vergangenen, sagen wir mal, 10, 15 Jahren?
Ja, insbesondere natürlich der IT-Bereich. Die Anwendungsbereitschaft von IT-Elementen muss forciert werden. Wir müssen uns aber auch von alten Computerkompetenzen verabschieden. Warum heute noch ein 10-Finger-System, wo es im Prinzip ein 2-Daumen-System reicht? Also insofern müssen wir auch mal gucken, wo können wir alte Zöpfe abschneiden, um uns einfach wieder Luft, zeitlich Raum verschaffen, dass wir die neuen Inhalte vermitteln können.
Das heißt, Ihre Azubis kommen mit den 3 Jahren aus?
Ich sage immer nein. Also es könnte immer noch viel mehr reingepackt werden. Und letztendlich, nach meinem Empfinden, ist Ausbildung auch eine Zeit der Sozialisierung. Also wenn man auf die Idee käme, die Ausbildungszeiten zu reduzieren und dann vielleicht noch die Wochenenden mit einzubeziehen oder, dann ist das für mich nicht das gleiche Ergebnis. Weil ich glaube, die müssen sozialisiert werden, die müssen ein Gefühl bekommen, wie arbeitet es sich in der Entwicklung, in der Produktion, im Vertrieb, was heißt es mal, wenn ich einen langen Arbeitstag habe und es ist alles nur erlebbar. Insofern ist die Ausbildungszeit für mich für 3, 3,5 Jahre im Bereich der Industrie häufig sogar durchaus sehr gut zu füllen.
Christoph Krause, Ihr Kompetenzzentrum berät kleine und mittelständische Unternehmen in Sachen Digitalisierung. Sie sind aber auch für die überbetriebliche Ausbildung zuständig. Was ist das genau? Wie funktioniert das? Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, wir haben in Deutschland ja das duale Ausbildungssystem. Das heißt, ein Lehrling wird erstmal im Unternehmen ausgebildet. Da gibt es natürlich sehr unterschiedliche Unternehmen. Wir haben hier ein sehr innovatives Sitzen. Das hat eine CNC-Fräse, hat auch einen 3D-Drucker. Das heißt, das sieht der. Und dann gibt es die andere Seite, ist die theoretische Seite, ist die Berufsschule. Da müssen wir die Frage stellen, wie weit sind heute Berufsschulen in ihrer technischen Ausstattung. Und dann gibt es die überbetriebliche Lehrlingsunterweisung, die dafür sorgt, dass eigentlich jeder Lehrling in Deutschland in seinem Gewerbe auf einen gewissen technologischen Stand kommt. Wenn der jetzt, bleiben wir beim Beispiel Tischler, nur in einem Gewerk, in einer, sag ich mal, Fensterbauschmiede ausgebildet wird, dann ist sein Blick ja relativ einseitig durchs Fenster hinaus. Er hat nie eine CNC-Anlage gesehen, nie einen 3D-Drucker gesehen. Deswegen versuchen wir in diesen Zentren sozusagen die Lehrlinge hin auch zur Digitalisierung in manchen Einrichtungen zu bringen und auf einen Stand zu bringen. Das ist der Sinn einer überbetrieblichen Lehrlingsausbildung.
Und wenn Sie jetzt in diese Unternehmen schauen, Sie haben schon angedeutet, wie groß sind die Unterschiede da in Sachen Digitalisierung?
Die ist natürlich sehr groß, ganz klar. Das Handwerk oder Klein- und Mittelstand ist sehr vielfältig aufgestellt. Da gibt es den ganz Kleinen, nur 2 Mann hat. Dann gibt es die mittleren Betriebe, da gibt es auch Betriebe mit 100 Mann, die eine 5-Achs-CNC-Fräse im Programm haben. Also das sind sehr große Unterschiede, gerade bei den kleinen Unternehmen und auch gerade im Handwerk beispielsweise, die sind sehr, sehr, sehr groß.
Ich habe gerade gehört, Herr Becher hat mir das vorhin erzählt, welchen Raum diese überbetriebliche Lehrlingsunterweisung einnimmt. Bei ihm sind es 8 Wochen in der gesamten Ausbildung. Kann man in 8 Wochen das ausgleichen, was diese unterschiedlichen Voraussetzungen angeht? Geht das überhaupt?
Ja und nein, das ist auch wieder nach Gewerk sehr, sehr unterschiedlich. In Deutschland ist es sehr unterschiedlich. Beispielsweise die Metaller, die also in Metallberufen sind relativ wenig in einer solchen überbetrieblichen Lehrlingsunterweisung. Die Bauhandwerke sind sehr stark aufgestellt. Also wir müssen da, glaube ich, so ein gesundes Maß finden, aber auch die Betriebe müssen einiges dazu tun, um, sage ich mal, alle mitzunehmen auf die Digitalisierungsschiene.
Aber würden Sie sagen, es hängt so ein bisschen vom Glück ab, in welchem Betrieb ich lerne und was ich dann am Ende kann?
Naja, das ist ja immer im Leben so, dass es so ein bisschen davon abhängt, wo ich lande. Letztendlich müssen wir dafür gucken, dass wir diese Zentren weiter ausbauen. Dafür gibt es jetzt auch ein sehr gutes Programm vom BIP, ein Stand hier nebenan, vom BMBF, wo diese ganzen Ausbildungsstätten, die ja von sehr unterschiedlichen Partnern betrieben werden, auf einen neuen Stand gebracht werden, digitalisiert werden, die Ausstattung modernisiert wird und natürlich auch die Lehrkräfte neu ausgebildet werden auf Digitalisierung. Und dann, glaube ich, können wir das schon schaffen.
Herr Becher, wie sehen Sie das?
Also ich glaube, die Auszubildenden, man kann denen heutzutage nur den Horizont zeigen, was es in einem Berufszweig gibt. Ich kann nicht einen Auszubildenden komplett denen alles beibringen. Die ÜBLs, wie er gerade gesagt hat, Herr Krause, das ist eine super Sache. Das funktioniert zum Beispiel in Köln bei den Tischlern, weil wir ja heute bei den Tischlern irgendwie sind. Funktioniert das super. Die sind innovativ, die haben Lust darauf. Die haben eine CNC-Fräse, die bekommen jetzt einen 3D-Drucker, die haben ein Laserschneidegerät. Die haben aber das Problem, dass die zum Beispiel keine Ausbilder haben, die dieses extra Wissen noch zusätzlich zu den anderen überbetrieblichen Unterweisungen den Lehrlingen vermitteln können.
Das heißt, die Lehrlinge stehen vor der Maschine und der Ausbilder weiß nicht, wie man sie bedient.
Der Ausbilder weiß, wie man diese Maschine bedient, aber er kann es den Lehrlingen nicht beibringen, weil der Ausbilder einen 40-Stunden-Vertrag hat und mehr kann der halt nicht leisten. Und das ist auch einfach so. Bei uns ist es so, wir bilden die Auszubildenden mit dem Ziel aus, dass die ein Gefühl dafür kriegen, was es alles für Nischen und Möglichkeiten in einem Berufszweig gibt. Das heißt, wir stellen dir ein Laserschneidegerät, wir bringen denen die Software bei, aber punktuell, wir können die jetzt nicht zu Spezialisten machen in den einzelnen Zweigen, das geht gar nicht. Aber wenn wir denen zeigen, wie man Fenster montiert, wie man Treppen einbaut, auch wenn man denen das nur theoretisch beibringt, man muss es ihnen irgendwie zeigen, was es alles gibt, damit die nach der Ausbildung sagen können, ich möchte mich dahin spezialisieren. Ich vergleiche das gerne mit einem Bachelorstudiengang, der dauert 3 Jahre. Wenn jemand aber ein fertiger Bachelor ist, sprich nach 3 Jahren sein Studium abgeschlossen hat, dann muss der scheinbar, ich habe selber nicht studiert, ich kriege das nur von Freunden gesagt, dann muss der mehr oder weniger einen Master machen, um wirklich danach auch einen Beruf zu bekommen, der ihn finanziell gut über Wasser hält und der ihm dann auch Spaß macht. So ähnlich sehe ich das bei den Ausbildungen auch.
Ja, im Handwerk ist der Master der Meister. Das heißt, muss man notwendigerweise heutzutage einen Meister machen, um zu reüssieren? Nee,
der Meister ist eine Zusatzausbildung, die auf den generellen Berufszweig, also jetzt auf, man kann einen Tischlermeister machen, dann lernt man Sachen, weiß ich nicht, wie zum Beispiel den Fachkaufmann. Das heißt, man kriegt so ein bisschen beigebracht, wie man Konten bucht. Man macht einen Ausbildereignerschein. Man kriegt auch die Theorie beigebracht, aber auch sehr breit gefächert. Man wird aber nicht spezialisiert. Man muss sich aber mittlerweile spezialisieren in den Ausbildungen, in den Ausbildungsberufen, um am Schluss irgendwo zu landen, wo man auch stark ist.
Dann nennen wir es Master von mir aus. Ja. Also müsste man eigentlich nach der regulären Ausbildung 3 Jahre nochmal ein Jahr dahinter schalten mit einer Spezialisierung in vielen Bereichen?
Es muss vielleicht nicht ein ganzes Jahr sein. Idealerweise wären es aber 6 Monate, 3 bis 6 Monate, eine Fortbildung, wo dann die frischen Gesellen oder auch Altgesellen sich fortbilden können, spezialisieren können, um zum Beispiel an CNC-Maschinen zu arbeiten, oder auch um neue Standards bei dem Fensterbau, also um da irgendwie am Stand der Technik zu bleiben. Da hat sich in den letzten 20 Jahren unheimlich viel getan. Dichtungen, Dreifachverglasungen und. Aber diese Fortbildungsmöglichkeiten, die werden zwar angeboten von den Kammern, die dauern alle aber sehr, sehr, sehr kurz nur und die sind alle sehr kostenintensiv.
Herr Krause, können Sie sich sowas vorstellen? Master für den Gesellen?
Also wir bieten schon Zusatzkurse an in verschiedenen Digitalisierungsstufen.
Das sind die Wochen, die er gerade angesprochen hat.
Das sind diese Wochenkurse. Die werden teilweise gut, teilweise schlecht angenommen von den Unternehmen. Die müssen die auch finanzieren können. Dazu muss der Lehrling wieder aus dem Unternehmen rausgebracht werden. Also es ist sozusagen immer ein Geben und Nehmen in dem Bereich. Ich würde diese Kurse empfehlen, auszubauen. Ich glaube, wir brauchen auch vollkommen neue Kurse, die wir entwickeln müssen. Ich bin zum Beispiel daran, einen Prozessmanager im Handwerk zu entwickeln. Was er jetzt von den Tischlern sagt, das sind die Bereiche sozusagen, dass sich die Fertigung ja digitalisiert. Das ist in vielen anderen Bereichen auch. Aber alle Unternehmen in Deutschland werden ihre Geschäftsprozesse komplett digitalisieren müssen, weil sie sonst aus allen Ketten rausfallen. Und wenn wir sozusagen die Geschäftsprozesse nicht digitalisiert haben, brauchen wir nie über Industrie 4.0 oder Handwerk 4.0 zu sprechen. Das wird es nicht geben. Aber auch da müssen wir den Lehrling weiterbringen, auch den Unternehmer weiterbringen. Und ich stelle mir vor, dass es schon so einzelne Punkte auch in Meisterqualifikationen und darüber hinaus geben muss, um dieses Digitalisierungsthema, in denen es gibt so 4 große Bereiche der Digitalisierung, weiter zu schärfen. Also ich würde das gerne entwickeln. Wir sind auch gerade dabei, in einem Projekt sowas zu machen.
Herr Dietl, wie sehen Sie das? Braucht man einen Master nach der Gesellenprüfung? Ein Jahr, das dann nachkommt oder vielleicht auch ein halbes?
Ich bin der Meinung, man kann ganz viele Führerscheine haben, aber das Autofahren lernt man wirklich im realen Leben. Also ich bin der Meinung, das arbeitsplatzbezogene Lernen ist wichtiger wie ein Titel oder irgendwelche Zertifikate, denn das ist das Arbeitsleben. Insofern bin ich anderer Meinung. Ich glaube, wenn jemand eine fundierte Ausbildung hat und uns es gelungen ist, als Ausbilder den Menschen neugierig zu machen auf Veränderungen, auf Entwicklungen, wenn uns gelungen ist, den Leuten Spaß an dem Thema Technologie, an der Digitalisierung zu vermitteln, dann ist es mehr wert, wie dass einer kommt mit dem Master. Und wenn wir heute mal gucken, mit manchen Bundesländern G8, die Leute kommen mit 18 mit dem Abitur raus, sind mit 21 Bachelor, mit 23 Master, eieiei. Da fängt das Leben erst an. Ja. Ich finde es immer spaßig, wenn dann ein Kleber auf dem Auto steht, Abi, ja, Jahrgang so und so. Wo ich manchmal denke, okay, das ist schön, es ist ein schönes Zertifikat, aber das Leben ist das anderes. Und ich glaube, insbesondere im Hinblick auf die rasante Entwicklung von Technologie, wird die Zertifizierung von irgendwelchem Wissen, das repetiert wird, abnehmen. Ich glaube, wir müssen die Veränderungskompetenz entwickeln, und müssen vielleicht eher kleinere, modularisierte Zertifikate aushändigen, die wegen mir in Summe zu einem Mastertitel führen können, wegen mir. Aber allein zu sagen, ich habe jetzt einen Master und ich arbeite als Master und verdiene mein Geld als Master und bin im Unternehmen noch mehr wert als mein Mastertitel, das nehme ich etwas Abstand.
Also am Ende kommt es darauf an, bei welchem Unternehmen man gelernt hat.
Auch das, ja. Aber auch, das sind natürlich verschiedene Player an Bord. Das muss das Unternehmen, glaube ich, in entsprechende Lernumgebung, dem Auszubildenden dienen. Wir müssen hier auch ganz selbstkritisch sagen, es gibt viele Unternehmen in Deutschland, die einfach nicht würdig ausbilden. Das muss man einfach auch mal anerkennen und zugestehen. Aber wenn man Ausbildung ernst nimmt und wenn man eben den Menschen ins Gesicht schauen möchte und möchte vermitteln, wir nehmen euch ernst, ihr seid uns wichtig als Lernende, aber zwischenzeitlich auch als Lehrende. Denken Sie mal daran, eine Cloud-basiertes EDV-System zu Hause von einem Azubi erklären zu lassen oder von jemandem, der vor 30 Jahren seinen Meister gemacht hat. Also es ist schon spannend. Also ich glaube, da müssen wir von Auszubildenden auch lernen. Und deswegen, es kommt drauf an, es kommt auf den Ausbilder drauf an, es kommt auf die Lernumgebung an, es kommt auch drauf an, wie wir als Ausbilder es schaffen, Ausbildung als einen wirklichen Mehrwert im Unternehmen zu platzieren. Und der Mehrwert ist für mich kein ökonomischer Mehrwert, sondern der Mehrwert liegt für mich darin, dass die jungen Menschen danach eine höhere Kompetenz besitzen als zuvor. Und da weiß ich nicht, ob das in allen Branchen so gesehen wird oder wodurch vielleicht so eine kleine Schadenfreude ja, existiert nach dem Motto, der kriegt eine Ausbildungsvergütung, aber trägt die Gerüstteile schön von unten nach oben.
Das gibt's in vielen Unternehmen. Sie haben den Mann angesprochen, der vor 30 Jahren seinen Meister gemacht hat. Der sitzt auch in der Berufsschule. Also können die Berufsschulen, das ist ja der zweite wichtige Part der dualen Ausbildung, können die das leisten, was Sie im Unternehmen brauchen?
Noch nicht. Also ich möchte erst mal sagen, warum nein? Es ist ganz, ganz spannend, weil das ganze Thema Digitalisierung, Technologisierung und so weiter wird nur zum Fliegen kommen, wenn wir die Menschen mitnehmen. Das wird kein Selbstläufer werden. Wir brauchen nach wie vor diejenigen, die es beherrschen. Wir brauchen diejenigen im Hintergrund, die alles programmieren. Wir brauchen eine hohe IT-Kompetenz bei allen Mitarbeiterschichten. Hängen sicherlich die Berufsschulen etwas hinterher. Aber es gibt zwischenzeitlich schöne, positive, beispielgebende Initiativen, dass Lernfabriken verstärkt in Berufsschulen kommen. Und hier sehe ich auch die Unternehmen wieder in der Pflicht. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass wir mit den Lehrern eng zusammenarbeiten, dass wir Lehrerpraktika anbieten, dass die Lehrer wirklich auch mal sehen, wie sieht ein 3D-Drucker in der Praxis aus, anstatt nur bei Amazon.de zu schauen, wie so ein Ding ausschaut. Ja? Was hat es von den Lernumgebungen? Was bedeutet es? Was macht es an Lärm? Was bedeutet es von Auszubildenden? Brauchen wir Absauganlagen? Das sind alles Dinge, wenn die Betriebe hier die Technologie haben. Und ich glaube, dass Betriebe hier aus Investitionssicht wahrscheinlich etwas flexibler sind als die Berufsschulen, also sich schneller die neue Technologie beschaffen können. Wenn wir dann dafür Sorge tragen, dass die Lehrer das auch bei uns in den Betrieben sehen, dann haben wir eine gute Verzahnung. Ich mag nicht die Trennung, die strikte Trennung zwischen Berufsschule ist das eine und die Betriebe ist das andere. Wir sind gemeinsam verantwortlich für das Bildungsniveau, nicht nur von den einzelnen Auszubildenden, sondern für das Bildungsniveau unserer Gesellschaft. Wenn wir uns rühmen in Deutschland mit dem dualen Ausbildungssystem, dann müssen wir alle auch Verantwortung tragen. Dann ist es nicht damit getan, mit dem Finger auf die anderen zu zeigen.
Ja, das finde ich sehr gut, dass Sie, Entschuldigung, ist das Mikrofon an? Ja, das finde ich sehr gut, was Sie da sagen, sehr interessant. Ich sehe es aber nicht ein, als Betriebsinhaber nicht nur die Auszubildenden auszubilden, sondern auch noch die Berufsschullehrer auszubilden. Da sehe ich jemand ganz anderen in der Pflicht. Es ist ein duales Ausbildungssystem, das heißt, es gehören zwei Parteien dazu. Einmal natürlich die Betriebe, die irgendwie gucken müssen, was bringen wir unseren Auszubildenden bei. Und natürlich probieren wir irgendwie die Auszubildenden zu motivieren, dass sie möglichst weit nach vorne schauen und neue Energie mit in die Betriebe bringen. Auf der anderen Seite muss ich einen Auszubildenden für einen Betrieb rechnen. Das ist einfach de facto so. Sonst ist das ein schlechter Betrieb, der macht rote Zahlen, der geht pleite, das war's. Das bringt es also auch nicht. Das andere sind halt, dass wir Betriebe in der Pflicht sind, uns einen Ausbildungsrahmenplan zu halten. Das heißt, uns ist vorgegeben, was wir den Auszubildenden beibringen müssen. Bei den Tischlern in Nordrhein-Westfalen wurde das letzte Mal 1998 angepasst. Da gab es noch keine Smartphones.
Und so richtig up-to-date, ja.
Ja, genau. Also wir sind da richtig up-to-date. Das heißt, wir müssen den Auszubildenden, da sind wir in der Pflicht, da können uns die Auszubildenden anzeigen nach der Ausbildung, uns verklagen auf Schadensersatz, wenn sie nicht das beigebracht bekommen haben, was da drin steht.
Das heißt, sie dürfen eigentlich den 3D-Drucker bei Ihnen gar nicht bedienen?
Doch, wenn wir es schaffen, das noch on top zu packen. Aber dann müssen wir auch noch mehr von unseren Auszubildenden fordern. Das heißt, die müssen mehr Leistung in der kürzeren Zeit abbringen. Aber uns ist ganz klar vorgegeben, wie viele Stunden muss der Auszubildende an, weiß ich nicht, einer Treppe gearbeitet haben, damit wir dieses Feld Treppe abhaken können.
Ja, aber dann schauen wir doch nochmal bei Ihnen auf die Berufsschulen. Also sind die im Jahr 2016 angekommen? Machen die das, was sie brauchen?
Die Berufsschulen mit Sicherheit nicht. Ich sehe auch nicht, dass die Lehrer das... Der technologische Fortschritt geht so rasant vonstatten, da können die Berufsschullehrer, die kommen da nicht hinterher. Man hat heutzutage ja schon ein Problem, irgendwie zu überschauen, was gibt es alles für soziale Netzwerke, ob Xing, Facebook und. Da überall up-to-date zu bleiben, überall zu wissen, wo muss ich denn jetzt mit auf welchen Zug springen und was ist uninteressant für mich, das ist ja schon für uns Unternehmer und auch wahrscheinlich für Sie extrem zeitintensiv. Und da auch zu gucken, welche Technologien sind da jetzt interessant. Wir reden jetzt vom 3D-Drucker. Ja, der ist jetzt mittlerweile überall angekommen. Vor 5 Jahren, 6 Jahren war das noch, oh ja, also 3D-Drucker, das kommt ja nie und was wollen wir denn damit? Heutzutage ist das ein Gerät fast wie ein ganz normaler Laserdrucker.
Ja, und der Lehrer guckt sich das dann bei Amazon an. Also genau, was wäre denn dann die Lösung?
Also ich sehe nur eine Möglichkeit, dass das duale Ausbildungssystem auch ein duales Lehrsystem ist. Das heißt, dass die Lehrer, so ähnlich wie Sie es sagten, Teilzeit in Betrieben arbeiten müssen, wo sie von Betrieben finanziert werden und dann die andere Hälfte der Zeit in Schulen oder in Ausbildungszentren die Auszubildenden unterrichten. Anders sehe ich da keine Möglichkeit, weil sonst sind die Ausbilder, die Lehrer, die Berufsschullehrer nicht up to date. Wie sollen wir das denn jemals schaffen, dass Lehrer, die den ganzen Tag in einer anderen Einrichtung sind als die Auszubildenden, wie sollen die den Auszubildenden die Maschinen und die Produktionsschritte in einer Fertigung erklären? Das ist für mich sehr schwer nachzuvollziehen. Es gibt natürlich auch Bereiche, wie ich sage jetzt mal ein Friseur, da ist das nicht so rasant, diese Entwicklungen. Aber bei allen anderen oder bei den meisten anderen Ausbildungsberufen sehe ich da starken Handlungsbedarf.
Also das wäre dann quasi ein dualer Beruf, wenn man das so nennen möchte.
Das wäre ein dualer Beruf. Also wie bei uns ist es so, wir haben einen Meister, der unterrichtet an der Handwerkskammer die Meisterschüler in Mathematik. Das ist nichts wirklich Digitales, aber man braucht Mathematik zum Beispiel, um den Vorschub von CNC-Maschinen zu berechnen. Für uns als Betrieb ist das super, weil wir haben jemanden, der ist unheimlich fit da drin. Weil wenn man jemandem etwas beibringt, dann weiß man erst, und das weiß ich selber, weil ich an Universitäten lehre, dann weiß man erst, ob man es wirklich kann oder nicht. Das heißt, solche Kooperationen, das halte ich für sehr, sehr wichtig. Und da muss man gucken, dass da das Land oder der Bund die finanziellen Mittel zur Verfügung stellt und auch die Lehrer dann freistellt.
Herr Krause, wäre das denkbar, dualer Beruf?
Also die Idee ist gut. Ich glaube, wir müssen alle so ein bisschen flexibler werden in unserem Denken. Ob das jetzt der Lehrplan ist, wo ich mich dann drinnen bewegen muss. Ich glaube, wir brauchen so ein bisschen das Bedürfnis und die Schnelligkeit. Wenn wir Digitalisierung schaffen wollen, müssen sich alle diese 3 Partner bewegen. Auch wir bieten für Lehrer solche Technik-Events an, wo die Lehrer einfach mal kommen können und eben mal mit einem 3D-Drucker spielen. Ich glaube, wir müssen die Leute auch befähigen, gerade im Handwerk oder in diesen kreativen Berufen etwas, sag ich mal, experimenteller mit Digitalisierung umzugehen. Wir dürfen es nicht so ganz, ich sag mal, so industriell abgehackt sehen, sondern es nützt ja nicht, dass er eine CNC-Fräse bedienen kann oder programmieren kann, sondern er soll sie ausreizen, er soll kreativ werden damit, nur dann bleibt er Handwerker, ansonsten kann er in den Industrieprozess gehen. Und das ist, glaube ich, auch für Lehrer relativ wichtig, sie da mitzunehmen, und da müssen alle 3 Partner in diesem Spiel gemeinsam arbeiten, flexibler werden und einfach ein bisschen Gas geben.
Sehen Sie das, dass es so eine Flexibilisierung gibt, also in der Zusammenarbeit zwischen Berufsschulen und Betrieben? Sie sind ja ein sehr großer Betrieb, also da gibt es ja Anknüpfungspunkte.
Noch nicht in diesem Maße, wie es sicherlich hilfreich wäre. Es gibt erfreulicherweise einzelne Ansätze, aber das sind alles nur lokale Lösungen. Ich begrüße es, wenn Schulleiterinnen und Schulleiter Interesse haben, auch nur ein Halbtagespraktikum oder ein mehrmaliges Halbtagespraktikum bei uns zu machen. Ich begrüße es und wir versuchen das auch wirklich zu realisieren. Erfahrungsberichte können Sie bei uns auf der Ausbildungs-Homepage übrigens nachlesen. Aber es sind leider immer nur Einzelfälle. Das heißt, es steht und fällt mit einzelnen Personen. Bin ich bereit, dafür auch mal einen halben Tag vielleicht zu investieren, vielleicht mal einen halben Tag auch die Klassenarbeiten dann am Abend zu korrigieren und dafür mal ein Mittagspraktikum zu machen, wie auch immer. Es fehlt mir in der Fläche. Und ich glaube, da müssen wir ganz stark aufeinander zugehen. Insofern vertrete ich nach wie vor die Meinung, wir sind gemeinsam verantwortlich für das duale System. Wenn wir uns nur auf die Berufsschule verlassen und ich sage mal nur die Berufsschule entkoppeln und die Philosophie stärken, Industrie 4.0 trifft Berufsschule 1.0, dann werden wir insgesamt ein Problem haben. Wir bei Festo bilden die Auszubildenden aus, das, was sie unbefristet übernehmen. Das heißt, jeder bei uns bekommt nach der Ausbildung einen unbefristeten Arbeitsvertrag. Und das heißt, ich habe ein sehr großes Interesse, dass die Leute lange bei uns bleiben. Und da habe ich wiederum ein sehr großes Interesse, dass wir möglichst viel in der Ausbildung machen, dass nachher unser Entwicklungsleiter, Produktionsleiter und so weiter einfach ein dankbarer Abnehmer ist. Deshalb habe ich als Ausbilder ein sehr, sehr großes Interesse, in der Ausbildungszeit alles zu tun, alle Register zu ziehen, um die Leute eben nachher so wertvoll wie möglich auch fürs Unternehmen zu machen. Ich sehe es ein, natürlich im Handwerk ist das bestimmt noch eine andere Dimension, die Kosten-Nutzen-Betrachtung. Bei uns in der Industrie, glauben Sie mir, da spielt das Thema Bildungsökonomie auch eine Rolle. Aber hier brauchen wir auch mal Zahlen. Was kostet eigentlich der Auszubildende, und zwar jetzt nicht irgendwelche brancheübergreifenden Analysen, sondern was kostet der bei uns? Wie ist die Struktur bei uns im Unternehmen? Wie lang ist der Grundlehrgang eines Mechatronikers? 8 Monate oder 14 Monate? Welches Inventar steht bei uns? Und so weiter. Für Festo, wir haben mal kalkuliert, amortisiert sich ein Auszubildender ca. nach 1,8 bis 2 Jahren. Und wenn ich dann nachweisen kann, dass unsere Auszubildende nach 10 Jahren nach Ausbildungsende sind noch über 2/3 der Azubis bei uns als Facharbeiter, dann habe ich da wirklich einen Mehrwert und bin wirklich auch das Unternehmen insgesamt flächendeckend unterstützen. Wir stellen 120 pro Jahr ein in Deutschland, in China und anderen Ländern übrigens auch, bilden wir auch nach einem dualen System aus. Also wir werden das mehr und mehr forcieren mit den Prinzipien der dualen Ausbildung. Warum? Ganz einfach, unsere Kunden, die erwarten, egal ob ein Produkt in China produziert wurde, ob in Amerika oder Brasilien oder in Deutschland, die erwarten die entsprechende Qualität von Festo. Und überall steht auch das gleiche Equipment. Irgendwelche hochkomplexe CNC-Maschinen oder irgendwelche CAD-Geräte oder sonst irgendwas, und die müssen bedient werden. Und es ist eine Großzügigkeit der Unternehmen zu akzeptieren, dass wir das gleiche Equipment haben, die gleiche Produktivität erwarten, die gleiche Qualität erwarten und so weiter. Und bei der Qualifizierung der Mitarbeiter akzeptieren wir eine große Lücke. Und die Lücke gilt aus meiner Sicht zu schließen, übrigens nicht nur in Deutschland, sondern eben weltweit.
Jetzt sind wir schon fast am Ende unserer Diskussion. Herr Becher, müssten wir das nicht anders denken? Also Sie haben gesagt, Sie unterrichten an der Universität. Müssten nicht viel stärker Leute aus den Unternehmen als Dozenten an den Berufsschulen standardmäßig arbeiten und unterrichten?
Das wäre auf jeden Fall wünschenswert, denke ich, wenn das mehr passieren würde. Es ist da halt die Frage, wie Sie eben richtig sagten, wir müssen flexibel sein. Ich glaube nicht, dass man das tatsächlich super standardisiert machen kann oder sagen kann, jeder Meister, der ein Azubi hat, muss während der 3 Jahre Lehrzeit 3 Wochen einer Berufsschule unterrichten. Solche Schritte, glaube ich, würden nicht funktionieren. Aber wir müssen da enger zusammenarbeiten, die Berufsschulen und die Ausbildungsbetriebe, um die Auszubildenden dann auch wirklich fit für den Markt zu machen. Wir haben 2 Auszubildende, also nicht 140. Oder Sie haben dann wahrscheinlich das Dreifache davon.
170, ja.
Ja, genau. Also wir haben viel eher das Problem, dass bei uns die Auszubildenden nach der Ausbildung studieren und dann nicht mehr als Fachkraft zur Verfügung stehen. Das ist halt eher das Problem.
Das rechnet sich dann für Sie eher nicht?
Die Auszubildenden müssen sich sozusagen, wie Sie ja auch sagt, nach 1,82 Jahren rechnen die sich bei Ihnen. Bei uns sind so 2 bis 2,5 Jahre irgendwo, da rechnen die sich dann. Und da muss man hin. Ich denke, was wichtig ist, um noch mal ganz kurz einmal zurück auf diesen Master in den Ausbildungsberufen zu kommen, dass man Standards gleichstellt, dass man in der Ausbildung und im Studium Standards gleichstellt. Ich habe das Beispiel, dass ein Azubi von mir oder ein Auszubildender von mir aufs Land gezogen ist, weil die Frau möchte da einen Garten und so weiter, da in der Nähe wohnen die Eltern. Meinen Sie, der würde sowas bekommen wie ein Studententicket? Der zahlt jetzt, ich habe es mir notiert, 85,30 Euro jeden Monat für die Bahn. Das sind im Jahr über 1.000 Euro. Der kriegt im Monat 540 Euro Ausbildungsvergütung. Und der Student, der kriegt für 340 Euro im Jahr ein Ticket. Da kann er noch das Fahrrad mitnehmen und ich weiß nicht genau, wahrscheinlich seine Freundin am Wochenende. Und da muss man generell Standards gleichstellen. Auch was es heißt, sowas wie ein Master, das ist, kostet natürlich Geld, aber Fortbildungen im Handwerk oder in Ausbildungsberufen, die kosten richtig Geld. Und da muss man irgendwo gucken, was macht da tatsächlich Sinn und wie kommt man da auf einen Nenner. Der Unterschied zwischen einer Ausbildung und einem Bachelorstudiengang ist nicht mehr so groß, wie er früher mal war.
Letzte Antwort von Ihnen, Herr Krause. Sehen Sie das? Diese Angleichung, passiert das? Sehen Sie da eine Zukunft?
Also ich sehe eine Zukunft. Wir müssen vor allem, wie gesagt, das berufliche Bildungssystem ein bisschen stärken. Das ist ein riesiger Potschlag. Sie haben es gerade gesagt, wir verkaufen das nach China, wir verkaufen das nach Indien als Industrie. Das ist auch alles schön, aber wir sollten auch mal hier in Deutschland anfangen, sozusagen da wieder Kraft reinzulegen, flexibel zu werden. Wir können das nicht alles über einen Kamm scheren. Nehmen Sie allein mal einen ländlichen Bereich und eine Stadt. Wie soll das funktionieren? Da brauchen Sie im ländlichen Raum andere Konzeptionen. Er hat es gerade schon ein Beispiel genannt, aber wir sollten die berufliche Bildung stärken und solche Angleichungen auch wirklich schaffen, dass eben ein Student, der so ein Ticket kriegt, das kann auch einer, der eine Ausbildung macht oder einen Meister macht, der kann vielleicht auch mal BAföG kriegen. Es gibt zwar da Ansätze, aber ich finde, das musste noch ein bisschen verstärkt werden. Und ich glaube, so mal in der Geschichte betraf, wir stehen in Deutschland nicht so schlecht da bei der Digitalisierung, aber wir müssen schneller werden in dieser Flexibilität.
Ganz herzlichen Dank und damit sind wir am Ende unserer Diskussionsrunde angekommen zum Azubi 4.0. Wie gut funktioniert die Digitalisierung in der Ausbildung? Vielen Dank an Sie, dass Sie da waren. Ich hoffe, dass Sie auch noch da bleiben. Und vielen Dank an meine Gäste Stefan Dietl von Festo, Christoph Krause von der Handwerkskammer in Koblenz und Sebastian Becher von der Tischlerei Becher-Bergmann in Köln. Und wenn Sie das Thema interessiert hat, es geht gleich weiter. Meine Kollegin Kate Manleike, die wird über das Thema gleich noch weiter diskutieren in einer Viertelstunde. Also bleiben Sie gerne hier. Vielen Dank.